Ja, wir haben die Geschichte gehört von den Sterndeutern, von den Magiern aus dem Morgenland, aus dem Osten, aus dem heutigen Irak. Das ist ja ein Teil der Weihnachtsgeschichte, steht nur im Matthäusevangelium. Und in keinem Krippenspiel darf diese Geschichte fehlen. Oft treten dann dort die heiligen drei Könige auf, die allerdings in der Bibel nicht vorkommen. Aber zu dem sie dann gemacht wurden. In der Bibel steht eigentlich das Wort Magier. Der Griff nach den Sternen, so ist die Überschrift dieser Predigt mit überschrieben, Macht über das eigene Schicksal. Schicksal, wenn man dieses Wort verwendet, gibt es manche Frommen, die sagen, nee, daran glauben wir ja nicht, an Schicksal. Man kann das aber auch sehr allgemein verstehen. Schicksal bedeutet einfach die Dinge, die mir geschickt sind, die ich nicht beeinflussen kann, wo ich nichts tun konnte. Das beginnt ja schon damit, dass wir in einer bestimmten Familie geboren werden, in einer bestimmten Zeit und so weiter. Das gehört zu unserem Schicksal, zu dem, was uns geschickt ist, was uns mit auf den Weg gegeben ist, worauf wir keinen Einfluss haben. Und auch das Ende unseres Lebens können wir nicht bestimmen. Und dann gibt es natürlich vieles auch in unserem Leben, auf das wir Einfluss haben. Und in unserer Kultur, unserer westlichen Kultur, in unserer Gesellschaft gibt es einen Wert, der steht on top, der steht ganz weit oben. Autonomie und Selbstbestimmung. Autonomie heißt wörtlich übersetzt, der eigene Gesetzgeber zu sein. Selbstbestimmung. Das ist mit der höchste Wert in unserer Gesellschaft. Ich habe Macht über mein eigenes Leben. Und in allen Lebensbereichen deklinieren wir das durch. Informationelle, ich habe immer noch Probleme, das auszusprechen, informationelle Selbstbestimmung. Dass ich darüber bestimme, was in die Öffentlichkeit gelangt und was nicht. Ich ein Recht dazu habe, das selbst zu bestimmen oder auch in schwierigen Lebenssituationen, dass nicht mehr der Arzt letzte Entscheidungen treffen kann, sondern immer ich meine Einwilligung geben muss, selbst wenn meine Entscheidungen nicht zum Leben führen, sondern zum Tod. Also diese Selbstbestimmung, diese Autonomie ist bei uns einer der höchsten Werte. Und da merken wir, das ist eine enorme Spannung zwischen Schicksal, zwischen dem, was wir nicht beeinflussen konnten in unserem Leben oder können, und dem, was wir beeinflussen können. Und beide Erfahrungen gehören zu unserem Leben. Und nun gibt es manche Menschen, die empfinden sich ganz stark auf der einen Seite, nämlich auf der Seite, mein Schicksal ist irgendwie vorherbestimmt oder zumindestens bin ich ihm sehr stark ausgeliefert. Und mancher hat auch dieses Lebensgefühl entwickelt, sich in sein Schicksal zu ergeben, dem Schicksal ausgeliefert zu sein. Manchmal bis dahin, ich habe den Eindruck, ich werde gelebt. Und dann ist da die andere Seite, die bei manchem sehr stark ausgeprägt ist, der sagt, ich bin der Macher. Der auf der anderen Seite der Skala ist, beginnt ja manchmal schon im Kindergarten, dass manche sagen, ich bin hier der Bestimmer. Ich entscheide über meinen Lebensweg, über mein Glück, über meine Zukunft. Davon ist unsere Kultur sehr stark geprägt, dass das das Ideal ist, dass wir Selbstbestimmung haben. Und die Frage ist, so am Anfang dieser Predigt, wenn diese beiden Extreme da sind zwischen Schicksal und Selbstbestimmung, wo ordnest du dich ein von deinem Lebensgefühl her? Eher auf der einen oder anderen Seite oder wo dazwischen? Was prägt dein Denken und Handeln? Dieses Gefühl, ich habe mein Leben im Griff, oder eher das Leben hat mich im Griff? Ich bin ihm ausgeliefert, ich muss es hinnehmen. Als ich mich mit diesem so sehr bekannten Text aus der Weihnachtsgeschichte noch einmal für diese Predigt neu beschäftigt habe, da fiel mir auf, dass diese beiden Seiten dort in diesem Bibeltext vorkommen. Nämlich einmal die Vertreter des Schicksalglaubens, die Sterndeuter, die Magier aus dem Morgenland. Sie greifen nach den Sternen. Sie wollen verstehen, was ihr Schicksal beeinflusst, um sich daran auszurichten und im Einklang damit zu leben. Und ihnen gegenüber steht Herodes, ein wirklich extremes Beispiel von Machtmensch. Ein extremes Beispiel von einem Menschen, der sagt, ich habe die Dinge im Griff. Ich bin meines Glückes Schmied, ich bin der Bestimmer. Nicht das Schicksal, nicht andere Menschen, auch kein Gott bestimmen mein Leben, sondern ich alleine. Und ich habe sogar die Macht, über das Leben anderer zu bestimmen. Und die beiden wollen wir uns einmal anschauen. Die eine Person, den Herodes, und die Sterndeuter, die Magier, von denen wir noch nicht mal wissen, wie viele es sind, steht nichts von dreien, die jeweils diese unterschiedliche Seite darstellen, dann wollen wir uns fragen, was hat das für unser Leben zu sagen? Beginnen wir mit Herodes. Er wurde 73 vor unserer Zeitrechnung geboren und im Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung starb er. Er war ein Jude aus vornehmer Familie. Also er hatte richtig gute Startbedingungen, muss man schon sagen. In Klammern, den meisten Machern, die sagen, ich bestimme hier und ich habe das Sagen und ich kriege das schon alles hin, ist gar nicht bewusst, was ihnen alles mit in die Wiege gelegt wurde. Dass sie in gewisser Weise privilegiert sind. Mit 26 Jahren wurde Herodes von Caesar als Prokurator von Judäa eingesetzt, also als Statthalter des Kaisers. Mit 26 Jahren. Das ist schon Karriere. 10 Jahre später wurde er zum König der Juden ernannt. Und er regierte lange, lange Zeit, über 40 Jahre, bis zu seinem Tod. So einen langen Zeitraum wird unsere Bundeskanzlerin nicht schaffen. Er hatte ein bewegtes, ich habe lange nach einem Wort gesucht, wie man das beschreiben könnte, er hatte ein bewegtes Familienleben, 7 Ehefrauen, 9 offiziell anerkannte Kinder. Hatte dieser Mann Glück in der Liebe? Seine erste Ehefrau war ihm im Weg, von daher ließ er sie umbringen. Und bei 3 seiner Söhne hatte er den Verdacht, dass sie ihm den Thron wegnehmen möchten. Von daher ließ er sie auch töten. Das klingt nun alles andere als nach einem glücklichen Familienleben. Seine politischen Ambitionen, seine Macht, dass er der Wichtigste ist, stand so sehr im Zentrum seines Lebens, dass er auch vor Mord nicht zurückschreckte. Er ging buchstäblich über Leichen. Und dann gibt es die andere Seite, weshalb man sich an ihn heute noch erinnert. Er war ein Macher. Er war wirklich ein Gestalter. Der Mann hat enorm was bewegt. Er ließ die Stadt Samaria, die praktisch kaputt war, prachtvoll wieder aufbauen. Er gründete eine neue Stadt Caesarea am Meer mit einem Hafen, Amphitheater, allem, was dazugehört. Eine wunderbare, riesige Stadt. Heute noch kann man die Burg Antonia ganz in der Nähe des Tempels in Jerusalem bewundern. Eine mächtige Burg, von wo aus er regierte. Er hat das Herodeion gebaut, wer in Israel war und mal nach Masada hochgewandert ist. Die ganze Anlage auf Masada, das hat er alles erbauen lassen. Und noch viel mehr. Er hat den Tempel in Jerusalem erweitert und ausgebaut, sodass der Jerusalemer Tempel das größte Tempelgebäude der damaligen Welt war. Wirklich ein Mann, der unglaublich was geleistet hat. und geschaffen hat. Eben Herodes der Große, so wird er genannt. Wie haben andere Menschen ihn gesehen? Wir können das nur vermuten. Aber ganz sicherlich gab es viele, die ihn bewundert haben. Und es erstaunt bis heute, was er geleistet hat. Es ist ja unglaublich, was ein Mensch bewirken kann. Diese großen Bauwerke, die er geschaffen hat. Wurde dieser Mann geliebt, habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht, ob eine Frau jemanden lieben kann, der ihre Vorgängerin ermorden ließ und der sich nicht scheut, eigene Kinder umzubringen. Ganz sicher wurde er gefürchtet. Bestimmt haben Leute ihm nach dem Mund geredet, um was vom Kuchen abzukriegen. Wollten teilhaben an seiner Macht. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ist das ein erfülltes Leben? Wenn einer sich sein Leben so einrichtet, dass sich alles um ihn selbst drehen muss, um sein Ansehen, um seine Macht. Ich vermute, dass ein solcher Mensch immer einsamer wird. Und dass er zwar ganz viele Ziele in seinem Leben erreichen kann, und Herodes hat ganz viele Ziele in seinem Leben erreicht, aber ich glaube, den eigentlichen Lebenssinn trotzdem verfehlt. Was war eigentlich mit Gott in seinem Leben? Die Weisen aus dem Morgenland kommen und berichten von dem Stern, und wir haben es nochmal gehört, Herodes erschrickt nur, weil da sofort eine Gefahr droht, dass ihm jemand seine Macht streitig machen könnte. Ja, er lässt in der Bibel forschen. Aber das hört sich nicht so an, als ob er den Willen Gottes erfahren will, sondern um sich abzusichern. Er benutzt sozusagen die Bibel für eigene Zwecke. Und auch diese Männer aus dem Morgenland, die will er eigentlich nur benutzen und er versucht sie zu manipulieren. In Klammern, das ist übrigens oft bei denen, die so egoistisch gestrickt sind und auf ihre Macht aus sind, dass sie versuchen, andere zu manipulieren. Er täuscht vor, dass er den neugeborenen König anbeten möchte. Jesus kreuzt ja seinen Weg. Er kreuzt den Weg des Herodes. Bethlehem ist nicht weit entfernt. 15 Kilometer vom Machtsitz des Herodes entfernt kommt Gott in die Welt durch Jesus. Aber soweit wir das wissen, man kann einem Menschen nie ins Herz schauen, Gott interessiert Herodes nicht. Der Christus in den Heiligen Schriften scheint ihm egal zu sein. Er will nicht anbeten, er will keine höhere Macht anerkennen. Er ist ja der Größte, um ihn dreht sich alles. Und das zeigt sich dann ja auch nachher, dass er alle Jungs in Bethlehem, die unter 2 Jahren sind, umbringen lässt. Keiner soll über ihm stehen. Und zu einer solchen Lebenshaltung passt Gott nicht. Da passt Gott nicht hinein. Nun ist dieser Mann sicherlich ein Extrem. Ein Extrem von Autonomie und Selbstbestimmung als höchsten Wert. Aber da, wo das der höchste Wert in unserem Leben ist, Selbstbestimmung, da nimmt es Einfluss auf all unsere Beziehungen. Andere Menschen müssen dann unsere Bedürfnisse erfüllen. Wir nutzen sie für unsere Zwecke. Ich glaube, wenn das der höchste Wert ist, dann wird echte Liebe verhindert. Weil Liebe immer bedeutet, dass ich etwas um des anderen Willen tue und nicht, damit ich einen Nutzen davon habe. Ehen können daran scheitern, dass einer oder beide fast nur auf sich schauen und ihre Bedürfnisse und was ihnen wichtig ist. Arbeitsverhältnisse können unerträglich werden, wenn ein Kollege oder gar ein Chef nur sich sieht und im Mittelpunkt ist und sich durchsetzen will. Und Gott, ich denke auch wir Christen sind manchmal in einer Gefahr, mit einer solchen Haltung Gott zu dem zu machen, der uns nutzen soll. Und zwar nur das, unseren Wünschen, Bedürfnissen und was wir immer an Zielen haben. Und wenn er nicht funktioniert, dann sind wir gefrustet. Und eigentlich müsste ein Umdenken stattfinden. Gott ist nicht einfach nur dazu da, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Er ist nicht der Weihnachtsmann, sondern er ist Gott. Auch wenn er so sehr auf unsere tiefsten Bedürfnisse eingeht. Das Letzte, was die Bibel von Herodes berichtet, ist, dass er irgendwann tot ist. Wie alle. Da unterscheidet er sich nicht. Das war's. Und ich weiß nicht, wie er einmal vor Jesus stehen wird und sich verantworten wird für sein Leben. Da hat niemand das Recht, über einen anderen zu urteilen. Zu den Sterndeutern, den Magiern. Ich mag das Wort die Weisen aus dem Morgenland am liebsten. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Es sind Männer einer fremden Religion, der babylonischen Religion. In diesem Land war Israel im Exil und für Juden war diese Religion mit ihren vielen Göttern inakzeptabel. Die stand im Gegensatz zu dem einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Diese Männer waren aber auch Wissenschaftler. Das sagt dieses Wort Magoi, Sterndeuter. In der babylonischen Kultur und auch schon in den Vorgängerkulturen hat man die Wissenschaft hochgeschätzt. Man konnte komplizierte mathematische Dinge berechnen. Und sie haben über 2000 Jahre lang, schon die Vorgänger, Sumerer und so weiter, über 2000 Jahre lang die Himmelsbewegungen auf Tontäfelchen verzeichnet. Sie hatten ein Archiv über Astronomie, was unglaublich ist. Die verstanden was davon, wie die Sterne sich bewegen, in welchen Kreisläufen. Und sie haben vieles davon berechnen können. Konnten vieles vorhersagen, weil es beobachtet war. Und sie konnten es weiter berechnen. Wirklich Wissenschaftler. Und gleichzeitig war Religion und Schicksalsglaube und Astrologie eng verbunden mit der Wissenschaft. Diese Ansicht, dass es eine Vorherbestimmung, ein Schicksal im Leben gibt, das unausweichlich ist und das die Sterne mitbestimmen. Auch heute gibt es in unserem Land viele Menschen, das ist öffentlich, wird das nicht mehr so stark wahrgenommen, aber sonst würde dieser Bereich nicht so boomen und sonst würden nicht so viele Angebote in diesem Bereich auch gemacht, die das auch glauben, dass es irgendeinen Einfluss der Sterne auf ihr Schicksal gibt. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht. Neben Psychologie heute gibt es auch Astrologie heute. Als Zeitschrift, die verkauft wird. Und man kann sogar einen Artikel lesen über Gott im Horoskop. Aber man kann sich auch für gutes Geld im Internet eine Analyse meiner karmischen Bestimmung machen lassen, also meines Lebenssinns. Und wenn man bereit ist, noch etwas mehr zu bezahlen, auch unter Berücksichtigung des vorgeburtlichen Neumondes. Ich will es nicht lächerlich machen, obwohl es auf mich so klingt, aber Menschen machen sich abhängig von diesem Schicksal. Und so gibt es auch andere Schicksalsvorstellungen, wo Menschen sich abhängig machen. Für manchen ist auch die Wissenschaft zu einer Art Religion geworden. als ob die Evolution irgendetwas Göttliches wäre, das Intelligenz hat und alles aus sich selbst heraus hervorbringen kann. Ich halte das, was man wissenschaftlich erforscht hat, biologisch und so weiter, durchaus kompatibel mit dem Glauben. Aber es kann auch daraus eine Religion werden. Als ob das alles selbstwirksam wäre. Und dann untersteht man diesen Gesetzmäßigkeiten des Universums wie einer Gottheit. Was erzählt die Bibel über diese Weisen aus dem Morgenland? Sie haben einen außergewöhnlichen Stern gesehen. Vielleicht, das hat schon Johannes Kepler, dieser große Astronom, vermutet, vielleicht ist es diese Zusammenkunft gewesen von Saturn und Jupiter im Jahre 7 vor unserer Zeitrechnung, die so außergewöhnlich war, dass sie ihre Aufmerksamkeit geweckt hat und vielleicht der Stern von Bethlehem ist. Und Jesus wäre dann ein Jahr später, im Jahre 6 vor unserer Zeitrechnung, geboren. Wie auch immer, das wissen wir nicht genau. Aber diese Astrologen deuten es als eine weltgeschichtliche Wende. Etwas Großes geschieht. Und dass diese Menschen es ernst meinen mit dem, was sie erforschen und was sie erkennen, das zeigt sich daran, dass sie dem folgen, dass dem Taten folgen. Diese Männer sind offensichtlich wirklich Suchende. Wahrscheinlich so ernsthaft Suchende auch in ihrer Wissenschaft. Die nach den Zusammenhängen suchen und verstehen wollen. Und ernsthafte Wissenschaftler bleiben immer Suchende, weil sie wissen, die Erkenntnisse von heute sind übermorgen meist schon veraltet oder zumindest erweitert. Aber die sind auch religiös Suchende, diese Weisen aus dem Morgenland. Sie machen sich nämlich auf den Weg. 2000 Kilometer. Das macht man nicht einfach, wenn man denkt, ach, ist eine nette Idee, die ich da hatte. Sondern sie glauben, dass sie etwas ganz Wichtigem auf der Spur sind. Und sie nehmen es so ernst, dass sie sich auf diesen Weg machen. Und ich finde es unglaublich in der Bibel, dass Gott sich darauf einlässt. Dass diese Menschen einer anderen Religion, diese Menschen eines Schicksalglaubens, dass Gott das benutzt als Vorbereitung, um Jesus zu begegnen. Das ist nicht unglaublich? Das irritiert uns irgendwie. Aber Gott lässt diese Leute, die einem astrologischen Schicksalglauben anhängen, nicht vergeblich suchen, sondern er lässt sie finden, weil Gott suchende Menschen liebt. Und er möchte, dass Suchende ihn finden. Es steht kein ablehnendes Wort über ihre Religion dort im biblischen Text, sondern es wird nur ihre Suche gewürdigt, dass diese Leute es ernst meinen. Und Gott das, was sie da sich zurechtgedacht haben und zurechtgelegt haben, nutzt, um ihnen letztlich zu begegnen. Auf welchen Wegen der Suche sind Menschen heute? Wie möchte Gott heute Menschen, die an Astrologie, Karten lesen und so weiter glauben, begegnen? Ich glaube, dass Gott ihr Herz sieht, wenn sie es ernst meinen, wenn sie wirklich auf der Suche sind und dass er sie finden lassen will. Einige, die bei der letzten Esoterikmesse hier in Hannover dort einen Stand aufgebaut haben und ein Gebetsangebot gemacht haben, haben davon berichtet, dass Leute Schlange standen auf der Esoterikmesse, um für sich beten zu lassen. Unter Muslimen gibt es wirklich Suchende. Manches haben wir ja gemeinsam. Wir glauben gemeinsam an einen Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat. Ernsthafte Muslime glauben an die Heiligkeit Gottes, dass er ein einziger Gott ist. Und sonst niemand. Muslime wollen ernsthaft nach dem Willen Gottes suchen. Ernsthafte Muslime. Was macht Gott mit Gebeten, die Menschen beten, die vollkommen falsche Gottesvorstellungen haben? Hört er auf ihr Gebet? Gott sieht das Herz an. Und natürlich hört er auf das Gebet eines Menschen, der ihn von Herzen sucht. Auch wir haben manchmal recht verquere Vorstellungen von Gott. Aber er schreibt unsere Gebete deshalb nicht einfach ab. All das kann eine Vorbereitung sein, um ihn kennenzulernen. Das lerne ich aus dieser biblischen Geschichte. Dass Gott sogar diese babylonische Religion und diese astrologischen Vorstellungen nutzt als Vorbereitung. Mich bewegt es sehr, wie viele Iraner in unserem Land zum Glauben kommen, zu Jesus finden. Da müssen so viel suchende Menschen dabei sein. Alleine wenn wir unsere Freikirche begucken, im letzten Jahr waren ein Drittel der Täuflinge in unseren Gemeinden Iraner. So viel Suchbewegung ist unter Deutschen zurzeit nicht auszumachen. Eine Gemeinde, ich habe nochmal nachgeforscht, aber habe den Namen nicht mehr gefunden, eine kleine Gemeinde in unserem Bund mit 60 Mitgliedern ist auf 180 Mitglieder angewachsen. Zwei Drittel sind iranische Geschwister. Das verändert diese Gemeinde komplett. Ist es nicht unglaublich, was Gott tut? Zurück zu unserer Geschichte. Die Weisen aus dem Morgenland kommen auf ihrer Suche nach Jerusalem. Und Gott hat Humor. Ausgerechnet der König Herodes hilft mit, dass sie nach Bethlehem gehen. Durch die Hinweise aus der Heiligen Schrift. Die sind es letztlich, die sie nach Bethlehem führen. Und diese Suchenden sind so offen, dass sie niederfallen und anbeten, sich nicht abhalten lassen von der Ärmlichkeit. Sie erkennen dieses Wunder, nicht in allem, aber sie beginnen es zu begreifen, dass dort geschieht. Sie haben nach den Sternen gegriffen und sie haben Gott in einem Stall, in einer Krippe gefunden. In einem Kind, den menschgewordenen Gott. Zum Schluss noch einige persönliche Schlussfolgerungen. Ganz kurz. Das erste, nimm dein Schicksal an. Es gibt vieles in deinem Leben, das hast du nicht beeinflusst, da bist du hineingestellt. Das gehört zu deinem Leben. In welche Familie du hineingeboren wurdest, dein Körper, den du hast, Ereignisse in deinem Leben. Nimm dieses Schicksal aus Gottes Hand. Es ist kein blindes Schicksal. Gott hält dich in seiner Hand und er will in diesen Rahmenbedingungen deines Lebens sein Ziel mit deinem Leben verwirklichen. Vertrau darauf. Das Zweite, Gott gibt dir Einfluss. Dein Leben ist nicht festgelegt wie ein Fahrplan. An ein solches Schicksal glauben wir nicht. Sondern Gott hat dir viel Freiheit gegeben, in deinem Leben Entscheidungen zu treffen, dein Leben zu beeinflussen und auch das Leben anderer Menschen, hoffentlich zum Guten, zu beeinflussen. Aber mit dieser Macht, die Gott dir gegeben hat, mit diesem Einfluss, folge Jesus nach. Mach es nicht wie Herodes, dreh dich nicht nur um dich selbst. Jetzt werde ich irgendwie immer lauter, oder? Dreh dich nicht nur um deine Interessen, sei nicht nur ein Macher, der viel schafft und der die Liebe im Leben verfehlt, sondern sei jemand, der gestaltet, der etwas tut, der Einfluss nimmt, aber im Gleichklang mit Gott, im Gleichklang mit Jesus, mit seiner Liebe. Und ein drittes, lasst uns Suchende bleiben. Menschen, die keine Suchenden mehr sind, die bleiben stehen, auch im Glauben. Jesus verändert uns. Er verändert auch unser Denken. Unsere Erkenntnis erweitert sich hoffentlich. Wenn wir nicht Suchende bleiben, dann bleiben wir in unseren kleinen Kästchen stecken, die wir haben. Und man konnte ja auch damals so leicht an Jesus vorbeigehen. Er kommt manchmal so unscheinbar, auch im Kleinen. Er begegnet uns durch Menschen. Lasst uns Suchende bleiben, damit wir in unserem Glauben vorankommen und hinter Jesus hergehen und ihm folgen. Und lasst uns beten für suchende Menschen, dass sie Jesus finden. Er ist auf dem Weg zu ihnen. Und Gott schenkt uns offene Augen und Ohren, dass wir zum richtigen Zeitpunkt Hinweise geben, die dem anderen helfen, nach Bethlehem zu finden, Jesus zu finden. Nimm dein Schicksal an. Nimm die Freiheit und den Einfluss, den Gott dir gibt. Und mach was Gutes draus. Bleibe ein Suchender und bete, dass Suchende Jesus finden.